Aufzeichnung des Science Wednesdays zum Thema Digitalität in der Lehre. Ein Vortrag von Udo Kleim.
Ja, ich starte mal. Möchte ganz herzlich Sie und euch begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich Udo Kleim, der heute aus dem Fachbereich Architektur hier zu Gast ist. Er hat dort seit Wintersemester 17/18 die Professur für Denkmalschutz und Baugeschichte. Er war zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der TU und freiberuflich als Architekt tätig. Ja, und heute hat er uns eingeladen zur Diskussion über Digitalität in der Lehre und insbesondere dort die Balance zwischen analog und digital.
Ja.
Ganz herzlich willkommen und vielen Dank erstmal.
Ja. Vielen Dank, Sibylle, für die freundlichen Worte zur Einführung. Das ist so mit den Ankündigungen. Da verändert sich dann, bis man an Ort und Stelle steht und spricht, vielleicht doch noch das eine oder andere. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Wahrscheinlich in der Erwartung, an dieser Stelle etwas einigermaßen Konkretes zum Thema Digitalität in der Lehre von mir zu hören. Ich hoffe sehr, dass Sie mir alle verzeihen werden, dass ich Sie dieser Illusion schon nach wenigen Sekunden berauben und Sie stattdessen bitter enttäuschen muss. Ich bin gewiss kein Experte auf diesem Gebiet, nicht mal ansatzweise. Ich bin eher sowas wie der Blinde, der heute vor die Herausforderung gestellt ist, über die Farben zu sprechen. Keine leichte, vielleicht sogar eine unlösbare Aufgabe. Eingebrockt hat mir das der Kollege Stefan Schmunk und geködert hat er mich mit dem Hinweis auf den eher diskursiven und informellen Charakter dieser Veranstaltungsreihe. Meine Motivation, heute hierher zu kommen und mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, über das, wie ich es auch im Abstract formuliert habe, eigentlich viel mehr diskutiert werden sollte, ist eine ganz banale und im Kern vielleicht sogar eine sehr egoistische. Ich wüsste gerne mehr darüber. Mein Dilemma ist, dass schon im Titel des Vortrags mit Digitalität und Lehre gleich zwei Begriffe miteinander verbunden sind, über deren Definition und inhaltliche Ausgestaltung sich trefflich streiten ließe. Zu allem Überfluss suggeriert der Titel, dass sich aus der Kombination dieser beiden Unbekannten womöglich Konzepte, Strategien oder Handlungsanweisungen für den Hochschulalltag ableiten ließen. Vielleicht ist das möglich, aber ich vermag das nicht. Und weil ich keine Konzepte oder gar Lösungen anzubieten habe, werde ich im Folgenden ganz auf der Ebene der Problematisierung bleiben, auf der sich für mich aus dem eben Gesagten mindestens drei Fragen ergeben. Erstens, was bedeutet Digitalität? Zweitens, was bedeutet Lehre? Und drittens, was bedeutet Digitalität in der Lehre? Da mir als Architekt sowohl die fachlichen als auch die fachkulturellen Kompetenzen fehlen, Digitalität schon als Begriff sinnvoll inhaltlich zu fassen, möchte ich zuallererst die Gelegenheit nutzen, die hier versammelte Expertise aus Medien, Informations- und Kulturwissenschaft zu diesem Thema zu befragen. Was verbinden Sie mit dem Begriff Digitalität? Ich würde Sie alle herzlich einladen, Ihr Smartphone zu zücken oder das Tablet oder den Laptop im Browser auf die Seite www.menti.com zu gehen und den hier oben eingetragenen Code einzugeben. Anschließend, wenn Sie das alle gemacht haben, Sie dürfen ruhig alle mitmachen. Wenn Sie das alle gemacht haben, dann haben Sie, sagen wir mal, 2 Minuten Zeit, sämtliche Begriffe zu übermitteln, die Sie mit Digitalität assoziieren. Die Anzahl der möglichen Antworten ist dabei unbegrenzt. Sie dürfen so viele Begriffe übermitteln, wie Sie möchten. Im Moment ist das Voting noch geschlossen. Ich öffne es mal und stelle mal den Timer ein auf 2 Minuten. Und Sie dürfen fleißig Begriffe eingeben und Sie dürfen sie dann übermitteln. Da passen jetzt 10 Stück rein. Sie dürfen aber auch mehrmals abstimmen. Also einfach alles aufschreiben, was Sie damit assoziieren. Es hat noch niemand was abgeschickt. Wenn Sie es abschicken, dann wird hier nach und nach eine Wortwolke entstehen, die uns vielleicht fürs Erste etwas Aufschluss gibt. Ja, das ist sie jetzt, unsere Wortwolke. Und ohne sie im Detail zu analysieren und zu beschreiben, können wir sehen, dass es sich eher um einen Wortnebel handelt, mit dem das Wesen der Digitalität zwar mehr oder weniger umschrieben, der Begriff selbst aber nicht wirklich exakt definiert werden kann. Um Digitalität für unseren Kontext etwas griffiger zu machen, stütze ich mich im Folgenden auf die Thesen des Schweizer Kultur- und Medienwissenschaftlers Felix Stalder, Professor für digitale Kultur und Theorien der Vernetzung an der Zürcher Hochschule der Künste. Als Digitalität beschreibt Stalder, grob vereinfacht, nicht nur den technologischen, sondern vor allem den kulturellen Wandel, den es im Zuge der Digitalisierung und der damit stetig steigenden Komplexität in vielen Bereichen der Gesellschaft aktuell und zukünftig zu gestalten gilt. Von diesem Wandel betroffen seien, so Stalder, nicht zuletzt die Methoden und Verfahren, wie wir gesichertes Wissen über die Welt generieren und wie dieses in die Gesellschaft gelangt. Also gerade die originären Wirkungsfelder von Hochschulen und Universitäten. Die zentralen Herausforderungen der Digitalität für Hochschulen und Universitäten verortet Stalder daher konsequenterweise nicht primär auf technischer, sondern auf epistemologischer und organisatorischer Ebene. Es gehe für sie weniger darum, welche Geräte nun angeschafft werden sollen, sondern wie sie ihre eigenen Praktiken unter diesen Bedingungen umgestalten sollen und wollen. Die zweite Frage: Was bedeutet Lehre? Würde ich vor dem Hintergrund des bereits Gesagten gerne unter zwei verschiedenen Aspekten und aus meiner ganz persönlichen fachlichen Perspektive problematisieren. Ich bin Architekt, wie Sie wissen, und am Fachbereich Architektur für die Baugeschichte, also gewissermaßen für den Blick in den Rückspiegel berufen. Und in diesen Rückspiegel möchte ich schauen, um Ihnen zu veranschaulichen, wie sich nicht nur die Inhalte, also das, was wir lehren, sondern ebenso die Bedingungen der Vermittlung, also die Art und Weise, wie wir lehren, dramatisch verändert haben. Dafür schaue ich zunächst in das älteste uns überlieferte Werk der Architekturgeschichte, geschrieben von dem römischen Baumeister Marcus Vitruvius Bollio, besser bekannt als Vitruv. Seine 10 Bücher über Architektur entstanden zwischen 33 und 22 vor Christus und sie sind bis heute in vielen Teilen noch immer äußerst lesenswert. Gleich im ersten Kapitel des Buchs, das von der Ausbildung des Baumeisters handelt, beschreibt Vitruv die gesamte Bandbreite jener Fähigkeiten, über die der antike Architekt idealerweise zu verfügen hatte. Er muss im schriftlichen Ausdruck gewandt, des Zeichenstifts kundig, in der Geometrie ausgebildet sein, mancherlei geschichtliche Ereignisse kennen, fleißig Philosophen gehört haben, etwas von Musik verstehen, nicht unbewandert in der Heilkunde sein, juristische Entscheidungen kennen, Wissen über die Sterne und vom gesetzmäßigen Ablauf der Himmelserscheinungen besitzen. Ein durchaus anspruchsvolles, aber irgendwie auch überschaubares Curriculum. Heute hingegen lässt sich die geballte organisatorische und inhaltliche Komplexität eines Studiengangs nur noch schwer zwischen zwei Buchdeckeln unterbringen. Alle, die jemals an der Entwicklung oder Fortschreibung von Studiengängen beteiligt waren, wissen, wovon ich rede. Bereits im 19. Jahrhundert hatte die zunehmende Komplexität des Berufsfeldes den Ingenieur hervorgebracht, der fortan für die technische Seite des Bauens zuständig war, während der Architekt sich nur noch um die Gestaltung zu kümmern hatte. Solche Tendenzen der Segmentierung und Spezialisierung haben sich unterdessen dramatisch verstärkt. Wir sehen das an der wachsenden Zahl von Studiengängen, mit denen die Hochschulen und Universitäten nicht nur in meinem Fach auf die veränderten Bedingungen der Digitalität zu reagieren versuchen. Ausdrücklich verzichte ich an dieser Stelle auf eine Bewertung dieser Entwicklung und wende mich stattdessen wieder dem guten Vitruv zu, der uns in Sachen Lehre durchaus noch weitere interessante Erkenntnisse bringt. Ganz besonders nämlich hebt er die aus seiner Sicht fundamentale Verbindung von Theorie und Praxis, aber zugleich auch von Talent und Unterweisung für die erfolgreiche Ausbildung hervor, wenn er sagt, denn weder kann Begabung ohne Schulung noch Schulung ohne Begabung einen vollendeten Meister hervorbringen. Über diesen wunderbaren Satz, der im lateinischen Original noch viel besser klingt, kann man leicht hinweglesen oder aber lange nachdenken. Es ist unmöglich, dass eine Schule ausschließlich vollendete Meister hervorbringt. Und es ist selbstverständlich, dass es in jedem Semester neben hervorragenden auch weniger gute Arbeiten gibt. Dass das aber niemals an den Studierenden oder den Lehrenden allein liegen kann, lehrt uns Vitruv. Denn weder kann Begabung ohne Schulung noch Schulung ohne Begabung einen vollendeten Meister hervorbringen. Erst die Kombination aus dem Talent der Lernenden und dessen weiterer Qualifizierung durch möglichst ebenso talentierte und engagierte Lehrende führt zum Erfolg. Schüler und Lehrer, Professorinnen und Studierende können nicht ohne einander, sind aufeinander angewiesen, lernen miteinander und voneinander, leiden miteinander und aneinander, sind gewissermaßen eine Schicksalsgemeinschaft. Damit die überhaupt funktionieren kann, ist diese vitruvianische Schicksalsgemeinschaft überdies auf ein einigermaßen erträgliches, zahlenmäßiges Verhältnis von Lernenden zu Lehrenden angewiesen. Leider haben die letzten 2000 Jahre auch auf diesem Gebiet nicht nur Positives gebracht. Sie sehen hier Raphaels berühmtes Fresko, die Schule von Athen, das er im frühen 16. Jahrhundert in der Stanza della Signatura des Vatikans für Papst Julius II. Anfertigte. Es versinnbildlicht, ganz im Sinne des Humanismus der Renaissance, die Idee des antiken Denkens als Ursprung der europäischen Kultur, ihrer Philosophie und Wissenschaften. Im Zentrum dieser Versammlung maßgeblicher Wissenschaftler und Philosophen von der Antike bis zur Renaissance wandeln Platon links und sein Schüler Aristoteles rechts, die uns auf diese Weise zugleich die ideale Form der Vermittlung von Erkenntnissen oder der Erörterung von Problemen im Sinne der klassischen Dialektik von These und Antithese vorführen, nämlich den Dialog. Auch von solchen paradiesischen Zuständen des Lernens und Lehrens in Kleingruppen oder gar in 1-zu-1-Situationen sind wir unterdessen meilenweit entfernt. Dieses Bild, aufgenommen während einer Einführungsveranstaltung am Fachbereich Architektur, steht synonym für meinen Vorlesungsalltag, bei dem lediglich die eine Hälfte der Studierenden in den Genuss meiner physischen Anwesenheit im Hörsaal kommen kann, während die andere Hälfte im Nebenraum mit meiner digitalen Projektion Vorlieb nehmen muss. Dialog unmöglich. Selbst das Kerngeschäft im Fachbereich Architektur, die Entwurfslehre, die traditionell alle künstlerischen, technischen und kulturellen Einzelaspekte des Studiums in Projekten bündelt, die in klassischer 1-zu-1-Situation gemeinsam und im Dialog mit den Studierenden über ein Semester individuell qualifiziert, in Plänen und Modellen visualisiert und dann gemeinsam mit anderen Studierenden im Plenum diskutiert werden, ist inzwischen zu einer Massenveranstaltung geworden, deren Qualität sich nur noch durch Selbstausbeutung der Lehrenden aufrechterhalten lässt. Ich komme zum Schluss. Was bedeutet Digitalität für die Lehre? Wir halten fest, ich muss immer komplexeren Inhalt an eine immer größer und heterogener werdende Gruppe von Studierenden vermitteln. Eine individuelle, gewissermaßen bedarfsgerechte Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen ist unter den aktuellen Bedingungen und vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Entwicklung, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich. Die mit dieser Entwicklung einhergehende Tendenz zur Formalisierung und Standardisierung von Studienstrukturen und Programmen auf der einen, sowie die gleichzeitig immer stärker forcierte Segmentierung und Zersplitterung der Fachdisziplinen auf der anderen Seite steht der Dynamik, mit der der kulturelle Wandel der Digitalität in unserer vernetzten Welt immer kürzere Reaktionszeiten und immer flexiblere Formen der Kommunikation und der Koordination erzwingt, seltsam statisch gegenüber. Digitalität, begriffen als ein Phänomen tiefgreifenden kulturellen Wandels, ermöglicht Hochschulen und Universitäten ein beachtliches Gestaltungspotenzial, zwingt sie aber zugleich zur zeitgemäßen und zukunftsfähigen Transformation ihrer eigenen kulturellen Praktiken, damit sie dieses Gestaltungspotenzial überhaupt nur ansatzweise ausschöpfen und ihre Rolle als Inkubator und Vermittler von Erkenntnis und Wissen in der digitalisierten Welt dauerhaft behaupten können. Dafür wäre es schön, wenn ich auf methodisch-didaktische Innovationen und Konzepte zurückgreifen könnte, die mir eine Bewältigung der Massen ohne Banalisierung der Inhalte ermöglichen. Digitale Tools können mir dabei sicher helfen, sie lösen aber nicht mein grundsätzliches Problem. Gelöst werden müsste wahrscheinlich auch ein anderes grundsätzliches Problem, nicht nur dieser Hochschule, nämlich das der vernünftigen, grundständigen Finanzierung von Bildung, Lehre und Forschung, damit es uns allen möglich wird, zukünftig tatsächlich aktiv Wandel gestalten zu können, statt nur den Mangel verwalten zu müssen. Statt Formalisierung und Standardisierung wünsche ich mir eine Kultur der Flexibilisierung und des Mutes zum Experiment. Statt Segmentierung und Zersplitterung der Universitäts- und Hochschullandschaft wünsche ich mir eine gelebte Kultur der Vernetzung, der Inter- und Transdisziplinarität. Ich wünsche mir also nichts mehr und nichts weniger als eine Kultur, in der Informationen und Wissen kein Herrschaftsgut, sondern frei zugänglich und für alle verfügbar sind, erzeugt bzw. ausgehandelt und vermittelt in einem nachvollziehbar transparenten und diskursiven Prozess. Dass wir dafür gegebenenfalls unsere eigene maßgeschneiderte Infrastruktur entwickeln müssen, um nicht mehr von externen Anbietern und deren kommerziellen Interessen abhängig zu sein, halte ich nicht für ein Problem, sondern für einen Teil der Lösung. Wie genau wir dahin kommen, weiß ich nicht. Egal wie intensiv ich darüber nachdenke. Aber ich wüsste es gern. Gestatten Sie mir darum an dieser Stelle einen letzten Blick in den Rückspiegel, aus dem sich nicht nur eine Brücke ins anschließende Gespräch, sondern sogar zum Titel der Veranstaltungsreihe schlagen lässt, deren Gäste wir heute sind. Vor inzwischen mehr als 200 Jahren verfasste der deutsche Lyriker Heinrich von Kleist seinen berühmten Text über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, der jedoch erst 1878 im vierten Band der von Paul Lindau herausgegebenen literarischen Zeitschrift Nord und Süd veröffentlicht wurde. Sie sehen hier das Original. Im Text rät Heinrich von Kleist seinem Freund Otto August Rühle von Lilienstern das Folgende. Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharf denkender Kopf zu sein, auch meine ich es nicht so, als ob du ihn darum befragen solltest. Nein, vielmehr sollst du es ihm selber allererst erzählen. Da sehe ich dich zwar große Augen machen und mir antworten, man habe dir in früheren Jahren den Rat gegeben, von nichts zu sprechen als nur von den Dingen, die du bereits verstehst. Damals sprachst du wahrscheinlich mit dem Vorwitz andere. Ich will, dass du aus der verständigen Absicht sprichst, dich zu belehren. Und so könnten für verschiedene Fälle verschieden beide Klugheitsregeln vielleicht gut nebeneinander bestehen. Und um seinen Rat zu bekräftigen, fügte er hinzu, der Franzose sagt, l'appétit vient en mangeant. Und dieser Erfahrungssatz bleibt wahr, wenn man ihn parodiert und sagt, l'idée vient en parlant. In diesem Sinne wünsche ich uns allen jetzt einen guten Appetit und gute Gespräche. Vielleicht entwickeln sich daraus ja auch gute Ideen. Dankeschön.
Ja, erstmal vielen Dank. Ich hoffe, du bist nicht ganz ernüchtert gewesen, dass ich heute das Saal nicht ganz so fühle. Aber wir sind noch ausreichend, um gemeinsam in Austausch zu gehen. Und der Appetit kommt beim Essen oder die Ideen kommen beim Reden. Von daher, gibt es irgendwelche Fragen, Ideen, Gedanken dazu?
Also ich finde den Beitrag wertvoll und auch in dem Sinne schon mal gut, dass wir viel Diskussionszeit haben, was wir jetzt im Science Wednesday nicht immer haben, weil er doch relativ kurz ist mit einer Dreiviertelstunde. Und dass es einfach eine Begriffsreflexion ist. Und also ich bin hier für Textproduktion zuständig im Journalismus und sehe Digitalisierung und Digitalität als ein reines Plastikwort an, was stark gedeutet und geschärft werden muss, was leider viel zu wenig passiert. Und das sollten wir viel öfter tun in der Art und Weise, bevor wir damit sozusagen außer Haus gehen und Konferenzen veranstalten und auch in die Lehre gehen. Denn es ist genauso ein Plastikwort wie Innovation. Darunter kann man alles Mögliche verstehen. Digitalisierung wahrscheinlich oft auch hier im Hause sehr technologisch gedeutet, aber hier klang ja schon an, dass wir es eigentlich stärker auch gesellschaftlich deuten und reflektieren sollten. Und dann wird daraus was ganz anderes als sozusagen nur eine reine Tool- und Werk- und sozusagen Innovationsschau, was leider viel zu oft passiert. Deswegen ist, glaube ich, diese Begriffsarbeit, im Prinzip war das jetzt eine philosophische Grundübung hier, die Begriffsarbeit ganz wichtig, für die wir uns auch viel mehr Zeit nehmen sollten. Und das war jetzt eigentlich ein guter Anfang und sollte aus der Architektur für uns hier am Mediencampus auch eine Botschaft sein.
Ja, wie sehen das die anderen?
Ja? Ich sehe das im Großen und Ganzen ja ganz genauso. Was ich aber sagen wollte zum Thema Digitalität, auch wenn das ein nebulöser Begriff ist, der alles bedeuten könnte oder auch gar nichts, es bringt eine wichtige Veränderung in den Unterricht, finde ich. Denn da drin habe ich alles, was ich wissen muss. Da steckt alles drin. Wieso schreiben wir unsere Klausuren dann immer noch so, wie vor 100 Jahren das der Fall ist, wenn ich nach Vokabeln abgefragt werde oder nach, wo ich darum gebeten werde, Dinge auswendig zu lernen, um sie dann aufs Papier zu bringen. Ich finde, das erübrigt sich eigentlich mit der Tatsache, dass alles, was ich wissen muss, ja innerhalb von wenigen Sekunden schon selbst erfahren kann. Und deshalb glaube ich, dass die Klausuren oder auch einfach die Anforderungen an die Studenten und Schüler in den nächsten Jahren einfach anders gestellt werden müssen.
Gerne.
Ja, ich glaube, dazu ist zu antworten, was der Kleist sagt, dass zum Verständnis die Oralität, das Erzählen, das selber nochmal wiedergeben, artikulieren notwendig ist oder zumindest sehr hilfreich ist. Ja, dass die Präsenz von Information ist noch meilenweit entfernt von Wissen. Und wenn wir jetzt uns als Lehrende darauf verlassen, dass es Wikipedia gibt, was jedes Lehrbuch ersetzt, ja, dann können wir uns auch im Grunde genommen gleich zur Ruhe setzen. Ja. Das heißt, damit ist noch nicht, ist dieser Transfer noch nicht geschehen, der eigentlich in dem Begriff der Lehre steckt, ja, oder im Begriff des Lernens steckt, im Begriff des Verständnisses steckt, im Begriff der Kompetenz steckt, in so vielen Begriffen. Und die pure Verfügbarkeit alleine kann es nicht sein. Ich habe jetzt gesehen, dass hier der Begriff in der Cloud, die wir hier generiert haben, der Begriff der Kollaboration relativ prominent erschien, das heißt also von vielen genannt worden ist. Und ich glaube, dass das so eine Art optimistische Vision der Digitalisierung ist. Wir gucken natürlich schon hier im Campus auch sehr stark auf die Tools. Und die Tools, die, glaube ich, uns allen am meisten imponieren, sind Tools der Zusammenarbeit, die dadurch möglich sind. Also Digitalisierung ist ganz stark Kommunikation und mit der Kommunikation wird es eben möglich, dass man diesen Prozess der Aneignung und der Kommunikation, der Artikulation von Wissen eben in der Gemeinschaft praktiziert, auf eine Weise, wie das vorher nicht möglich war. Und ich glaube, da liegt eine große Chance und ein großes Potenzial drin.
Also wenn man Stalders Thesen liest, also das Buch, was 2016 bei Suhrkamp erschienen ist, Die Kultur der Digitalität, dann identifiziert er genau für diese Kultur drei spezifische Praktiken. Er nennt das Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Das ist ein bisschen kompliziert, letztlich geht es aber darum, dass er sagt, die Institutionen, die früher sozusagen unseren Denk- und Handlungsrahmen und das Vorsortieren von Kategorien, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse, was tut man nicht, strukturiert haben, wozu auch die Universitäten gehören, dass die sich in einer Krise befinden, in einer Zeit, in der man sich bei der Vielfalt der verfügbaren Informationen sozusagen sein eigenes Weltbild generiert, also man setzt seine Referenzen sozusagen selbst. Und das ist ein Prozess, den man auch nicht alleine hinkriegt, sondern der passiert sozusagen in der Gemeinschaft, übers Liken beispielsweise, die Bestätigung. Problematisch ist dabei aber nur, dass die Technologie, die uns hilft, diese Informationen sozusagen vorzustrukturieren, dass die von Maschinen übernommen wird und dass wir nicht hinter diese Algorithmen blicken können und die Anzahl oder die Verfügbarkeit von Informationen so gigantisch groß ist, dass wir ohne diese Technologie überhaupt keine Möglichkeit der Vorstrukturierung hätten. Aber er hebt auch diese Idee der Gemeinschaftlichkeit als durchaus auch positiven Aspekt dieser Digitalität hervor. Also wenn wir sehen, wie wir uns in den letzten Jahren in Forschungskontexten vernetzen, wie wir gemeinschaftlich an Anträgen schreiben, wie wir sozusagen aus allen Teilen der Welt gleichzeitig sozusagen dieselben Dokumente bearbeiten, das sind natürlich wahnsinnige Möglichkeiten.
Ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage der Eigendynamik von Digitalität, also dem Kontrollverlust, der damit verbunden ist, dass solche Prozesse großer Geschwindigkeit, was ja hier auch ein starker Begriff ist, stattfinden. Ich glaube, es gibt so theoretische Ansätze, die sehr stark einfach den technischen Systemen auch eine gewisse Handlungsautonomie zugestehen, ja, bis hin zu dem Kombinationspunkt der Singularität, wo dann die Computer uns alle steuern und kontrollieren werden. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, zurückzukehren zu einer instrumentalen Sicht der digitalen Technologien. Das heißt, das sind Werkzeuge, die wir nutzen und die eben sehr stark auf unsere Handlungsfähigkeit, also auf uns als Akteure zurückgezogen werden sollten. Also wir müssen unsere Handlungsfähigkeit wiedergewinnen, auch in unserem theoretischen Ansatz, glaube ich. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, was ist gut und was ist schlecht, was ist falsch, was ist richtig. Wie können wir ethisch mit Algorithmen arbeiten? Also diese ganzen Fragen, wenn wir tatsächlich diese Tools wieder mehr als Werkzeuge verstehen, stellen sich eigentlich eher verstärkt und nicht weniger.
Ich würde auch nochmal in die Richtung ein bisschen das sozusagen untermauern und auf diese Umwandlung von Analogem nochmal kurz eingehen und das hiermit verbinden. Denn genau das ist es, glaube ich, jetzt aus meiner Sicht nicht. Denn das Analoge können wir nicht abschaffen, das sind wir. Wir werden immer analog bleiben, solange wir jetzt nicht irgendwie als Roboter auf die Welt kommen. Deswegen ist es keine Umwandlung, sondern eine Flankierung. Das ist genau das, Flankierung im Sinne von Erleichterung, Erweiterung der Möglichkeiten von sozusagen unserer analogen Wesenhaftigkeit, aus der wir nicht herauskommen. Die können wir natürlich erweitern und sozusagen verbessern in dem Sinne durch solche Muster oder solche instrumentellen, also uns dienenden Gedanken. Aber das ist genau diese Umwandlung, bringt im Prinzip diesen Gegensatz, der dann auch die Technologie sozusagen überhöht und ihr eine große Autonomie über uns gibt, wenn wir sozusagen vom Analogen ins Digitale ganz rüber wechseln wollen, was gar nicht geht. Das ist eine Chimäre, die gleichzeitig eine große Macht bekommt, aber im Prinzip Unsinn ist.
Ja, ich würde auch das mit unterstützen, dass wir es mehr als Werkzeuge betrachten sollen und dann aber auch mal aufhören, ständig nur Angst davor zu haben, sondern die Werkzeuge auch mal als das zu sehen, was, also als wirklich hilfreich. Ne? Nur ein kleines Beispiel, Ende 2016 habe ich ein Buch veröffentlicht, das habe ich geschrieben, zusammen mit einer Kollegin, die in Washington sitzt und einem Kollegen, der in Singapur sitzt. Wir haben selbstverständlich mit diversen digitalen Medien es geschafft, eine Implementierung zusammen zu machen und auch das, ein Buch darüber zu schreiben, gemeinsam. Das ist doch toll. Ich meine, es gibt diese Möglichkeiten, hat es in den 90ern meinetwegen nicht gegeben.
Das Tool eben war übrigens sehr konkret. Ich habe das sofort aufgeschrieben für die Lehre. Also insofern, sowas ist natürlich klasse. Ja.
Auch das.
Ja, gerade was den Einsatz solcher durchaus eigentlich schon ziemlich gebräuchlichen Tools angeht. Ich habe eben gesagt, ich wünsche mir eine Kultur des Experiments. Ich habe mit dem Kollegen Schmunk zusammen im letzten Herbst oder im Sommer schon versucht, einen Antrag, zentrale QSL-Mittel auf Campus-Lizenzen für diverse dieser Tools zu beantragen, damit wir sie ausprobieren können in der Lehre und damit wir sie einzeln auf ihre Nutzbarkeit und auf ihre Funktionen und auch darauf, wie beispielsweise Daten gehostet werden und wie gehen sie mit den Nutzerdaten um, tatsächlich überprüfen können und auch evaluieren, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, welches sich vielleicht am ehesten empfehlen lässt. Ich sage mal vorsichtig, es hat nicht geklappt. Und das ist eigentlich ziemlich schade, dass das im Kleinen schon nicht möglich ist, mit dem Ergebnis, dass wir beide dann eine Woche später nochmal telefoniert haben und uns eigentlich nur gegenseitig erzählen wollten, dass wir die Lizenzen jetzt privat gekauft haben und sie finanzieren. Das ist in vielen Bereichen tatsächlich so. Und da könnte sich Hochschule, wenn es tatsächlich darum geht, um die Transformation der eigenen Praktiken, da oben gab es ja ein ganz konkretes Beispiel mit der Frage, wie ist das eigentlich mit den Klausuren und kann man nicht mal grundsätzlich darüber nachdenken, wie man nicht unbedingt nur das Wissen abfragt, sondern überprüft, ob die Kompetenzen vorhanden sind, mit diesem Wissen später im Alltag produktiv umzugehen. Das ist eigentlich, wäre derselbe Kulturwandel, den ich mir auch im Umgang mit diesen Medien wünschen würde.
Ja, zum einen haben wir es ja hier stehen, digitale Kompetenz. Ja. Dann stellt sich, so wie du eben gerade sagtest, die Frage, Hochschule, wie viel Digitalität lässt Hochschule zu und auch an Experimentierfeld lässt Hochschule zu. Wollt ihr gerade noch was dazu sagen?
Sprechen Sie erst.
Wir hatten gerade gestern auch, da war Stefan Schmunk auch dabei, kam jemand, wir haben ja eine Hochschule für HDA 4.0, dort wird es ja noch weiter betrieben Und wir kamen ins Gespräch, Mitarbeiter dieses Projektes kommen auch Fachbereiche zu und wir haben versucht, dann ein buntes Feld, da war der Stefan auch dabei und wir hatten auch genau das zum Thema, dass wir uns da schon auch gerade für die in der Lehre mehr Experimentiermöglichkeiten, auch dann die Entscheidung, was lasse ich fachlich, didaktisch auch erstmal zu, bevor es von vornherein heißt, da nur ein Nein ohne Lösungswege zu suchen. Und da wird sich Hochschule schon auch umstellen müssen.
Ja, und der Buch, Entschuldigung.
Also bevor man über auch, was man in der Lehre alles verwenden kann, reden kann, sollte man vielleicht erstmal überlegen, wie überhaupt unsere digitale Struktur an dieser Hochschule ist, weil in vielen Punkten ist das viel zu kompliziert. Die E-Mails, die wir kriegen über Roundcube, sind auf dem Handy eigentlich nicht abrufbar. Eine Weiterleitung einzurichten war wahnsinnig aufwendig, nachdem es jetzt eben umgestellt wurde. Und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Kurse wählen will, ich muss in einem System, im Moodle, nachgucken, welche Kurse das sind, muss sie im OBS wählen und kriege meine Noten dann im QIS. Das heißt, ich brauche 3 Online-Systeme, um Kurs zu belegen und benotet zu werden.
Und es gibt und kein Single Sign-On, ne? Das für jedes System extra anmelden.
Ja, QIS und Moodle sind dieselben Anmeldedaten, aber beim OBS hat dann schon mein Passwort nicht funktioniert, weil die eine andere Sicherheitsvorgaben hatten als das, was ich sonst immer verwende für Unisachen. Und allein, da ich so viele Systeme brauche, um irgendeinen Kurs zu belegen, ist doch schon viel zu kompliziert. Also da an dieser Struktur muss man eigentlich erst arbeiten.
Ja, ich gebe es gerne mal weiter. Also von daher,
Melanie. Liegt natürlich teilweise auch an uns, sage ich mal. An uns, die wir ja dann auch bequem sind. Also es ist ja nicht einfach zu sagen, wir benutzen jetzt mal was anderes. Ja? Also es wird jetzt mal umgestellt. Ich kann mich erinnern, als ich da noch im Dekanat war, dann mal habe ich tatsächlich am Ende auch durchgesetzt, dass das LSF durchgehend für die Raumbelegung benutzt wird. Es war nicht einfach. Oder dass die Stundenpläne alle an der gleichen Stelle stehen. Die standen vorher teilweise in irgendwelchen Excel-Listen im Intranet, bei anderen Studiengängen im PDF, im weiß der Himmel wo, bei anderen im KIS-System mit drin. Das ist nicht einfach, weil einfach deswegen, weil wenn ich ein neues System habe, also ich kann das auch gut verstehen, wenn ich ein neues System habe, muss ich mich da ja auch erstmal umstellen. Ne? Und dafür habe ich eigentlich gar keine Zeit im Alltag.
Ja, das Beharrungsvermögen von Institutionen, das ist ja so ein eigenes Kapitel. Hochschule ist wie ein Öltanker. Es braucht 5 Kilometer zum Bremsen und hat 8 Kilometer Wenderadius. Aber es fällt halt auch, wenn der Wind ein bisschen heftig bläst, nicht gleich um. Was wir aber wirklich meiner Meinung nach brauchen, ist dieser Kulturwandel in Anführungszeichen im Denken. Jeder, den man fragt, egal ob das in der Universität war oder jetzt in der Hochschule, ob er nicht auch der Meinung ist, dass Universität oder Hochschule was wahnsinnig Buntes sei, stimmt einem sofort wild applaudierend zu, um dann im nächsten Atemzug auf diesen bunten Zoo mit einer schwarz-weißen Lösung zu reagieren. Das ist ein großes Problem, das es aber auch nicht von heute auf morgen sich nicht aufbrechen lässt. An dem man aber arbeiten kann, wenn man sich darauf verständigt, dass man das möchte.
Wird man daran arbeiten müssen? Der Wandel kommt so oder so. Von daher kann man nur schauen, dass wir alle dabei sind. Ich bedanke mich für Ihr Kommen zum letzten Science Wednesday in diesem Semester. Und ja, freue mich, Sie dann im nächsten Semester wiederzusehen. Wünsche erstmal einen guten Abschluss. Und eine gute vorlesungsfreie Zeit.